Heute mit der Sendung Abschreckung oder Wiedergutmachung. Wie ahnden wir Bagatelldelikte? Die meisten Häftlinge werden irgendwann wieder aus dem Gefängnis entlassen. Wer kleinere oder mittlere Delikte begangen hat, der kann damit rechnen, nach höchstens einem Jahr wieder in Freiheit zu sein. Es ist also sinnvoll, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich nach der Haft wieder in die Gesellschaft integrieren und vor allem nicht wieder straffällig werden. Um den Weg von der Haft in einen normalen Alltag zu erleichtern, ist in Hamburg die Fachstelle Übergangsmanagement ins Leben gerufen worden. Mit ihrer Hilfe sollen Häftlinge auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden. Wie das funktioniert, schildert die folgende Sendung von Elisabeth Weidt.
Das Amtsgericht in Hannover. Richter Koray Freudenberg hat gerade ein Urteil im Namen des Volkes verkündet und steigt nun die steinernen Stufen des altehrwürdigen Gebäudes hinauf.
Ist nicht gerade besonders erbauend, wenn man die Ärmsten der Armen beurteilen muss, weil man natürlich schon in gewisser Weise Mitleid hat. Und das ist auch bei vielen Zeugen so, ob das bei Polizeibeamten ist oder sogar auch bei Kaufhausdetektiven. Wir hatten hier die sonderbaren Situation, dass der Kaufhausdetektiv einen Angeklagten bei mir schon mal eben aufgeschrieben hat, also praktisch das Strafverfahren eigentlich in Gang gesetzt hat. Aber gleichzeitig hat er ihm die Lasagne, die Tiefkühl-Lasagne, wiederum bezahlt und ihm mit nach Hause gegeben, damit er eine Lasagne essen kann.
Für das heutige Urteil hat er knapp 40 Zeugen und einen Gutachter angehört und kam dann zu folgendem Urteil. Zitat aus den Gerichtsunterlagen:
Der Angeklagte wird wegen Diebstahl in 15 Fällen sowie Hausfriedensbruch jeweils im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit und Vollrausch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt. Ihr war das Strafmaß zu niedrig. Jetzt liegt der Fall beim Landgericht. Der Wert des Diebesguts liegt bei insgesamt 251,02 €, darunter vor allem Alkohol, aber auch belegte Brötchen und Schokoriegel, außerdem Sachbeschädigung an einem Polizeifahrzeug im Wert von 938,36 €.
Am 23.02.2016 steckte der Angeklagte bei der Firma Aldi in der Runde Straße in Hannover eine Flasche Uso im Wert von 5,49 Euro in seine Jackentasche und verließ den Kassenbereich.
Der Verurteilte hat eine lange Diebeskarriere hinter sich. Das erste Mal wurde er im Oktober 1988 vom Kreisgericht Riesa noch in der ehemaligen DDR wegen mehrfachen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. Dann, nicht einmal ein Jahr später, wieder mehrfacher Diebstahl und Betrug. Er muss für 5 Monate ins Gefängnis. Dann ergeht alle paar Jahre erneut ein Urteil gegen ihn. Während der Verhandlung in Hannover sitzt er regungslos und stumm auf der Anklagebank und blickt auf die Tischplatte. Ein vom Alkohol gezeichneter.
Am 14.12.2015 entnahm er bei der Firma Back Factory in Hannover im Hauptbahnhof verschiedene Backwaren im Wert von 8,56 Euro und verließ das Geschäft ohne Bezahlung.
Koray Freudenberg blickt von seiner Richterbank oft auf Menschen, die einen tragischen Lebenslauf hinter sich haben und immer wieder kleinere oder mittelschwere Delikte begehen.
Meine persönliche Meinung ist, dass schon Straftaten sanktioniert werden sollen, auch kleine Straftaten. Die Frage ist nämlich nur tatsächlich, wie. Natürlich kann eine Gesellschaft keine Diebstähle vor allem immer wiederkehrende hinnehmen. Die Frage ist, ob das Gefängnis hier die richtige Sanktion ist oder ob nicht andere Möglichkeiten gefunden werden müssen, um diese Straftaten entsprechend zu sanktionieren.
Am 26.01.2016 verbarg er bei der Firma Kaufland in der Rundestraße in Hannover eine Flasche Whisky im Wert von 7,59 Euro und verließ den Verkaufsbereich ohne zu bezahlen.
Der Kriminologe Bernd Mählicke beschäftigt sich seit mehr als 50 Jahren mit dem Thema Resozialisierung. In Schleswig-Holstein war er unter anderem als Ministerialdirigent im Justizministerium für den Strafvollzug zuständig. Später gründete er in Lüneburg das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft. Die Haft halte nur die wenigsten davon ab, wieder straffällig zu werden, sagt er. 40% der Häftlinge begehen bereits im ersten Jahr nach der Entlassung wieder Straftaten.
Es geht ja immer darum, der Strafe einen Sinn zu geben, damit der Mensch dann einsieht, einerseits, dass er seine Straftat nicht wiederholt und zweitens, dass er diese Strafe auch als sinnvoll annehmen kann. Nicht nur auf das Fehlverhalten im Grunde mit einer reinen Negation reagieren, sondern die Strafe nutzen dafür, dass sowohl dem Opfer wie dem Täter jetzt demonstriert wird, es geschieht jetzt etwas Sinnvolles, was versucht, an dem Konflikt, an dem Schaden, der entstanden ist, wieder etwas gut zu machen. also eine wiedergutmachende, eine versöhnende Justiz. Strafe nicht nur als Abschreckung, sondern Strafe als Tor zur Versöhnung, Wiedergutmachung.
Im Erwachsenenstrafrecht gibt es nur wenig Alternativen zur Haft als Strafe. In Deutschland kann man lediglich zu einer Geldstrafe, einer Freiheitsstrafe oder zu einer auf Bewährung ausgesetzten Strafe verurteilen, nicht aber zu gemeinnütziger Arbeit oder zu einer elektronischen Fußfessel. Deshalb spricht Bernd Mählicke von der Armut des Strafsystems. Rund 40% der Häftlinge würde er am liebsten anders bestraft wissen, nämlich die, die eine Freiheitsstrafe von unter einem Jahr erhalten haben.
Im Grunde muss man es bei den Bagatelldelikten genau in dieser Richtung sich überlegen. Also müssen wir alles kriminalisieren und müssen wir mit dem Strafrecht arbeiten, operieren, oder sind das eben reine Ordnungswidrigkeiten, wo man dann eben und immer wiederholt mit denselben Maßnahmen reagiert, ohne dass diese Leute ins Gefängnis kommen. Die werden nicht besser im Gefängnis und die haben im Gefängnis auch nichts zu suchen. Die kosten nur ganz viel Geld, viel mehr Geld als das Delikt, was sie da begehen. Und in dem Sinne sind Gefängnisse wirklich völlig kontraproduktiv.
Laut Mählickes Berechnungen kostet eine Haftstrafe rund 20 Mal mehr als ambulante Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Sozialarbeiter, der Bewährungshilfe leistet.
Am 14.03.2015 gegen 17.50 Uhr verbarg der Angeklagte bei der Firma Lidl in der Niki de Saint-Phalle Promenade eine Flasche Alkohol für 6,99 Euro in seiner Kleidung und verließ ohne Bezahlung den Kassenbereich.
Tim Meyer überquert den Innenhof der Justizvollzugsanstalt Billwerder in Hamburg. Auf dem Weg zu seinem ersten Beratungsgespräch muss er knapp ein Dutzend Türen auf- und wieder zuschließen.
So, in 10 Minuten ist ja auch gleich Freistunde, das ist ja auch alles ein bisschen belebter. Dann können halt die Insassen auch noch mal eine Stunde lang zum Hofgang raus. Spielen Fußball, Basketball oder laufen einfach im Kreis, unterhalten sich.
Tim Meyer ist Sozialpädagoge im Projekt Fachstelle Übergangsmanagement der Stadt Hamburg. Es bereitet Häftlinge 6 Monate vor ihrer Entlassung auf das Leben in Freiheit vor und unterstützt sie auch danach bei der Bewältigung des Alltags. Tim Meyer trägt seine Tasche voller Unterlagen forschenschritts durch die Räume der Unfreiheit. Er macht seinen Job seit gut 6 Jahren. Sein erster Klient heute ist Herr N. Kariertes Hemd, feinrandige Brille, akkurat getrimmter grauer Bart und ein aufmerksamer Blick. Es ist ihm ein bisschen peinlich, weswegen er jetzt in Billwerder einsitzt.
Wegen Diebstahl. Kaffee irgendwie, so doof es ist. Und dann auch noch bei Aldi. Ja, ich habe Bewährung gehabt von 2011 und da ist schon mal sowas irgendwie vorgefallen. Und das war also ziemlich das Gleiche in Grün. Und da habe ich jetzt einen Bewährungswiderruf deswegen bekommen.
Zu 6 Monaten Freiheitsstrafe wurde er verurteilt. Seit gut 2 Wochen ist er nun hier. Zuvor war er mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Körperverletzung, mehrfaches Schwarzfahren, Diebstahl. Bisher war er immer zu Geldstrafen verurteilt worden. Das vorletzte Mal 2011 zu 6 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Und nun also tatsächlich Knast.
Ja, lässt sich nicht ändern. Ich meine, war dumm. Also war echt dumm. Aber wenigstens habe ich keinen umgebracht.
Herr N. hat einen Hauptschulabschluss und eine abgebrochene Lehre zum Fernmeldetechniker. Er hat als Elektrohelfer gearbeitet und ist schon seit einer Weile arbeitsunfähig, weil drogenabhängig. Er erhält Substitute. Sein Übergangsmanager Tim Meyer sagt, es werde nicht einfach, wenn er wieder draußen ist. Für keinen seiner Klienten sei es das.
Irgendwann wirst du entlassen, dann stehst du vorm Tor, wenn du dich um nichts gekümmert hast, dann passiert auch nichts. So. Niemand schenkt dir irgendwas, es passiert dir nichts automatisch, du musst halt einfach mit uns zusammenarbeiten. Nur wenn sie ihre Ziele, verknüpft manchmal auch mit Träumen hier, erfüllen wollen, dann müssen sie halt auch nach der Haft erst richtig Gas geben. Und dazu gehört auch, mit Rückschlägen halt umgehen zu können. Viele können das einfach nicht, das haben sie nicht gelernt und einfach irgendwann alles schleifen lassen, unreflektiert an sich vorüberziehen lassen. So, das ist die hohe Kunst, da dann halt auch am Ball zu bleiben und da haben viele einfach Probleme.
Beim heutigen Gespräch geht es vor allem um eine Bestandsaufnahme. Wie sieht es mit der Wohnung aus? Wie mit den Ersatzpräparaten für die Drogensucht? Weiß das Arbeitsamt Bescheid?
Das geht ja auch um die Miete irgendwo, so wie es weiterläuft, wenn man reinkommt. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt schon geregelt habe, weil ich wohne zusammen mit meiner Freundin in der Wohnung.
Ja.
Die Justizbehörde in Hamburg zieht nach gut 2 Jahren eine positive Bilanz. Mit dem Projekt Fachstelle Übergangsmanagement sei es in Hamburg erstmals gelungen, die Stellen zu koordinieren, die mit straffälligen Menschen zusammenarbeiten. Die staatliche und freie ambulante Straffälligenhilfe, die Justizvollzugsanstalten, die Suchthilfe und die Schuldnerberatungsstelle. Bernd Mehlicke, der maßgeblich am Konzept des Projekts mitgearbeitet hat, ist auch zufrieden. Zumindest größtenteils. Er meint, es sollte mehr Personal für diese Maßnahmen geben. Außerdem sollten solche Projekte eine Selbstverständlichkeit sein und eben keine Projekte.
In allen Ländern gibt es solche Projekte. Die Frage ist eben nur, ist das flächendeckend? Ist das bei allen Amtsgerichten, Landgerichten der Fall? Betrifft das alle Täter, alle Verurteilten? Oder sind es nur isolierte einzelne regionale Leuchttürme, mit denen man dann nach außen zeigen kann, wir machen etwas und wir haben aber keine flächendeckende Versorgung in allen Bezirken, in allen Regionen.
Und das hält er für fatal. Denn um die Gesellschaft davor zu bewahren, dass Menschen wieder straffällig werden, dass sie erneut Diebstähle und Einbrüche begehen oder sogar Menschen verletzen, helfen seiner Meinung nach weniger Gitterstäbe als vielmehr Beratungsangebote. Ein Gegenüber, der einem hilft, sein Leben zu sortieren.
Wir haben ja diese hohen Rückfallquoten beim Gefängnis. Die liegen so je nach Täter und Alter so zwischen 50% und 70%, während wir umgekehrt bei ambulanten Maßnahmen, vor allem bei der Bewährungshilfe, haben wir Erfolgsquoten von 70%. Also man kann sagen, die sind doppelt so wirksam.
Das Erstaunliche, es gibt keine ausführlichen Statistiken zu den Rückfallquoten innerhalb der einzelnen Länder und damit keine Zahlen zu den unterschiedlichen Resozialisierungssystemen. Die jüngste Untersuchung ist von 2010, eine bundesweite Rückfalluntersuchung des Justizministeriums. Bei Freiheitsstrafen ohne Bewährung variiert die Rückfallquote, da beispielsweise zwischen 38% und 70%. In welchen Ländern, wird allerdings nicht gesagt. Das macht einen Vergleich der Systeme und ihrer Effizienz fast unmöglich. Auf Anfrage veröffentlichen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ihre Quoten, Hamburg und Schleswig-Holstein nicht. In Hamburg soll das Konzept von Bilwerder nun ab dem kommenden Jahr auf weitere Gefängnisse übertragen werden. Alle männlichen, erwachsenen Strafgefangenen sollen dann unabhängig von der Dauer ihrer Inhaftierung die Möglichkeit einer koordinierten Begleitung aus der Haft erhalten.
Einfach den Lebensstandard halten, bestenfalls aber verbessern oder zu einem alten wieder zurückkommen. Und das heißt halt zu schauen, dass wenn er eine eigene Wohnung hat, die zu erhalten. Wenn er sie nicht halten kann, mit ihm zu kündigen, zu schauen, dass nicht noch weitere Kosten verursacht werden. Räumungskosten, Klagekosten, Verfahrenskosten und so weiter und so fort.
Tim Meyer sagt, der Großteil der Häftlinge lasse sich auf die Zusammenarbeit mit den Bewährungshelfern ein. Nur sehr wenige brechen den Kontakt ab. Auch Herr N. verspricht sich durch die Beratung einen positiven Effekt auf sein Leben nach der Haft.
Oh Backe, was wünsche ich mir? Ja, eigentlich, dass ich irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen aus den Risikosachen raushalten mich kann und ja, dass ich eigentlich so zufrieden bin und mein Leben weiterleben kann, so mit meiner Freundin, weil ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung. Das war so ein bisschen, ja, überraschend, diese Haftsache. Und ja, dass ich in Ruhe alt werden kann, sozusagen.
Herr N. verabschiedet sich in den Innenhof. Er möchte noch die letzten Minuten der Freistunde mitnehmen. Tim Meyer glaubt, die Inhaftierung habe ihn nun aufgerüttelt. Der Sozialpädagoge hält, anders als der Resozialisierungsexperte Bernd Mehlicke, den Knast auch bei manchen Straftätern von Bagatelldelikten für eine gute Lösung.
Entweder gelingt ihm der Absprung jetzt oder eben nicht. Ist ja vielleicht eher ein Fall für sowas wie Betreuung oder eine sozialpädagogische Unterstützung. Aber wie soll er da rankommen, wenn er nirgends an irgendeiner Stelle mal aufgefangen wird? Schlimmstenfalls ist es so wie bei dem Herrn jetzt. Jetzt muss er erstmal einmal im Gefängnis landen, um wirklich die professionelle Unterstützung von uns zu erhalten.
Dass er allen helfen kann, dieser Illusion gibt sich Tim Meyer nicht hin. Manchmal sei sein Job auch ganz schön frustrierend. Manche landeten einfach immer wieder im Knast.
Viele schreckt es nicht ab, die kommen dann einfach immer wieder, so dieser klassische Drehtürvollzug. Manchmal können wir dann aber auch gar nicht helfen, so dann ist der klassische Werdegang wieder vorprogrammiert.
Der Resozialisierungsexperte Bernd Mehlicke wäre fast selbst einmal so einer geworden. Nach dem Krieg gab ihn seine Mutter zu Verwandten in eine andere Stadt. Er konnte mit den neuen Eltern nichts anfangen, zog mit einer Bande wilder Jungs um die Häuser. Er sollte ins Heim kommen, doch dann holte ihn seine Mutter wieder zu sich. Das sei seine Rettung und der erste Schritt in Richtung seines Lebensthemas gewesen, sagt Bernd Mählicke heute.
Es sind eben die Umstände zum großen Teil, die Menschen zu Verbrechern werden lassen. Und wenn die Umstände sich ändern, und das kann von heute auf morgen sein, dann ist derselbe Mensch eben nicht mehr gefährdet und schon gar nicht ein Verbrecher, sondern dann kann er sich, wie ich, zu einem Volljuristen dann auch entwickeln und am Schluss dann sogar beim Justizministerium arbeiten.
Auch Amtsrichter Koray Freudenberg in Hannover beobachtet immer wieder positive Entwicklungen, wenn auch nicht unbedingt in diesem Ausmaß.
Ich kriege sehr viele Bewährungshefte vorgelegt, wo ich die Strafe nach Ablauf der Bewährungszeit erlasse. Das heißt, der Sinn und Zweck dieser Bewährung ist erfüllt. Er hat keine Straftaten mehr begangen, tatsächlich. Also sprich, ne, es hat geholfen. Und das kriegt man immer öfter mit. Das durch Arbeitsauflagen auch zum Beispiel, dass die Personen dann zum Beispiel bei irgendwelchen Organisationen, und wenn es nur geringfügig ist, dort weiter beschäftigt werden oder ehrenamtlich weiterarbeiten und damit erstmal Tagesstruktur kriegen. Doch, das kriegen wir durchaus mit.
Seit 8 Jahren ist Koray Freudenberg nun Amtsrichter. Davor war er 2 Jahre Staatsanwalt. Viele Tage hat er mit Bagatelldelikten verbracht. Oft reiche die Zeit da nicht mehr, sich ausgiebig mit den wirklich schweren Straftaten zu beschäftigen.
Gerade bei Bagatelldelikten kommt es sehr oft vor, dass Pflichtverteidiger, Gutachter, Richter, teilweise auch Schöffen mit der Sache beschäftigt sind. Und solche Verfahren dauern manchmal sehr lange, müssen sehr intensiv bearbeitet werden und stehen nicht mehr im Verhältnis zur Straftat, die dort eigentlich verfolgt wird. Also Beispiel, wie ob nur die oder der Diebstahl eines Mettbrötchens sanktioniert wird, und dafür wirklich die Justiz in Form eines Richters, eines Staatsanwalts und auch eines Gutachters, der in der Psychiatrie durchaus auch andere Aufgaben hätte. Ob das so sinnvoll ist, ist natürlich die Frage.
Nicht nur er stellt sich diese Frage. Seit Monaten diskutiert eine länderübergreifende Arbeitsgruppe der Justizministerien mögliche Alternativen zu Ersatzfreiheitsstrafen. Hamburg plant ein Resozialisierungs- und Opferschutzgesetz, damit entlassene Häftlinge nicht gleich wieder straffällig werden. Ein erster Entwurf soll zum Jahreswechsel fertig werden. Allein das Saarland hat bisher ein Landesresozialisierungsgesetz. Das Hamburger soll noch umfassender werden und auf dem Projekt der Fachstelle Übergangsmanagement aufbauen. Die Länder gehen unterschiedlich mit dem Thema Haft und Resozialisierung um. Das Justizministerium von Mecklenburg-Vorpommern schreibt beispielsweise auf Anfrage von NDR Info:
Bagatellstrafsachen dürfen nicht entkriminalisiert werden. Das wäre das falsche Signal sowohl für die Opfer als auch für die Täter. Denn auch ganz viele kleine Diebstähle schädigen beispielsweise den Tante-Emma-Ladenbesitzer. Der Staat hat die Pflicht, seine Bürger und Unternehmen effektiv vor kriminellen Handlungen Dritter zu schützen.
Das niedersächsische Justizministerium hingegen schreibt, auch wenn es bei Bagatelldelikten präventive und verhaltenssteuernde Normen als notwendig ansehe, so stehe es entkriminalisierenden Vorhaben doch grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. In Schleswig-Holstein sind die Behörden sogar gehalten, bei Kleinkriminalität zunächst die Einstellung des Verfahrens, gegebenenfalls unter Auflagen, zu prüfen, bevor die Gerichte eingeschaltet werden. Und in Hamburg wünscht sich Herr N. in der JVA Bilwerder, dass er nach seiner Haft nie wieder etwas mit irgendeiner Strafverfolgungsbehörde zu tun hat.
Sorgen mache ich mir, dass ich eben Angst oder befürchte, dass das jetzt, sag ich mal, noch leichter sein wird, dass ich eben mit dem Gesetz in Konflikt kommen kann. Also solche Sachen kann ich natürlich verhindern. Wenn ich irgendwie nicht klaue, dann werde ich auch nicht wegen Diebstahl. Aber dass eben, sag ich mal, durch, ja, mal wegen diese Geldsachen oder so irgendwie da, ja, eben das viel leichter ist, jetzt ins Gefängnis zu kommen wegen, ja, Geldsachen und allem, nachdem ich da sowieso schon das erste Mal jetzt drin war. Das macht mir ein bisschen Sorgen, ja, und ob das jetzt auch alles so weiterläuft, also dass ich diesen Status eben, sag ich mal, halten kann und dass man dann mal so ein bisschen irgendwie einen festen Stand hat, sodass man auch mit der Rente das irgendwie klappt.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Abschreckung oder Wiedergutmachung. Wie ahnden wir Bagatelldelikte? Eine Sendung von Elisabeth Weidt, Redaktion Susanne Gommert.